Als er den großen Konferenzraum des Statoil-Forschungszentrums betrat, war die angespannte Stimmung mit Händen zu greifen. Lund saß in Begleitung dreier Männer an einem schwarzpolierten Tisch von ausladenden Dimensionen. Späte Nachmittagssonne fiel herein und verlieh dem in Glas, Stahl und dunklen Tönen gehaltenen Interieur etwas Wärme. Die Wände waren mit hochkopierten Diagrammen und technischen Zeichnungen regelrecht tapeziert. »Hier ist er«, sagte die Dame vom Empfang und lieferte Johansson ab, als sei er ein Weihnachtspaket. Einer der Männer stand auf und kam ihm mit ausgestreckter Hand entgegen. Er hatte kurzgeschnittenes, schwarzes Haar und trug eine modische Brille.
»Thor Quistendal«, stellvertretender Direktor des Statoil-Forschungszentrums, stellte er sich vor. »Entschuldigen Sie, dass wir so kurzfristig Ihre Zeit beanspruchen, aber Frau Lund versicherte uns, Sie hätten nichts Besseres vor.«
Johansson widmete Lund einen unmissverständlichen Blick und schüttelte die dargebotene Rechte. »Ich hatte in der Tat nichts vor«, sagte er. Lund grinste in sich hinein. Sie stellte ihm die Männer nacheinander vor. Wie Johansson es erwartet hatte, war einer davon aus der Statoil-Zentrale in Stavanger angereist, ein vierschrötiger Bursche mit roten Haaren und hellen, freundlichen Augen. Er fungierte als Repräsentant des Management Boards und gehörte dem Exekutivkomitee an. »Finn Skaugen«, dröhnte er beim Händedruck. Der dritte Mann, ein ernst dreinblickender Glatzkopf mit scharfen Falten um die Mundwinkel, der als einziger eine Krawatte trug, erwies sich als Lunds direkter Vorgesetzter. Er hieß Clifford Stone, stammte aus Schottland und war Projektleiter des neuen Explorationsvorhabens. Stone nickte Johansson kühl zu. Er schien nicht besonders erbaut zu sein von der Anwesenheit des Biologen, aber ebenso gut mochte die personifizierte Sorge Teil seiner naturgewollten Physiognomie sein. Nichts ließ vermuten, dass er jemals lächelte. Johansson ließ einige Artigkeiten hören, lehnte einen Kaffee ab und setzte sich. Quistendal zog ein Packen Papier zu sich heran. »Kommen wir gleich zur Sache. Die Situation ist Ihnen bekannt. Wir wissen nicht recht einzuschätzen, ob wir gerade im Schlamassel stecken oder überreagieren. Sie kennen vielleicht einige der Bestimmungen, mit denen sich die Ölförderung herumzuschlagen hat.«
»Nordseekonferenz«, sagte Johansson aufs Geratewohl.
Quistendal nickte. »Unter anderem. Wir sind einer ganzen Reihe von Einschränkungen unterworfen. Umweltgesetzgebung, technisch Machbares. Aber natürlich gibt es auch eine öffentliche Meinung zu nicht reglementierten Punkten. Kurz gesagt, nehmen wir Rücksicht auf alles und jeden. Greenpeace und diverse Organisationen sitzen uns im Nacken wie die Zecken und das ist in Ordnung so. Wir kennen die Risiken einer Bohrung. Wir wissen in etwa, was uns erwartet, wenn wir eine Förderung in Betracht ziehen. Und wir kalkulieren ein entsprechendes Timing. Soll heißen, wir kommen selber ganz gut zurecht«, sagte Stone.
»Im Allgemeinen«, ergänzte Quistendal. »Nun ja, nicht jedes Unterfangen gelangt zur Durchführung. Und das hat dann Gründe, die Sie überall nachschlagen können. Die Sedimentbeschaffenheit ist instabil. Wir laufen Gefahr, eine Gasblase anzubohren. Bestimmte Konstruktionen eignen sich nicht hinsichtlich Wassertiefe und Strömungsverhalten, all das. Grundsätzlich wissen wir aber recht schnell, was geht und was nicht. Tina testet die Anlagen bei Marintec. Wir entnehmen die üblichen Proben, schauen uns da unten um, es gibt eine Expertise und dann wird gebaut.«
Johansson lehnte sich zurück und schlug die Beine übereinander. »Aber diesmal ist der Wurm drin«, sagte er. Quistendal lächelte etwas verkrampft.
»Sozusagen.« »Falls die Viecher irgendeine Rolle spielen«, sagte Stone. »Meines Erachtens spielen sie keine.«
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Weil Würmer nichts Neues sind, man findet sie überall.«
»Nicht solche.«
»Wieso? Weil sie Hydrate anknabbern?«
Er funkelte Johansson angriffslustig an.
»Ja, aber Ihre Freunde aus Kiel sagen, da wäre nichts, weswegen wir uns Sorgen machen müssten.«
»Richtig?« »Das haben Sie so nicht gesagt. Sie sagten,
dass die Würmer das Eis nicht destabilisieren können.«
»Sie fressen es an.«
»Aber sie können es nicht destabilisieren.«
Skaugen räusperte sich. Es klang wie eine Eruption.
»Ich denke, wir haben Dr. Johansson zu uns gebeten, weil wir seine Einschätzung hören wollen«, sagte er mit einem Seitenblick auf Stone. »Und nicht, um ihm mitzuteilen, was wir denken.«
Stone kaute auf seiner Unterlippe und starrte die Tischplatte an.
»Wenn ich Sigur richtig verstehe, liegen inzwischen weitere Ergebnisse vor«, sagte Lund und lächelte aufmunternd in die Runde.
Johansson nickte.
»Ich kann einen kurzen Abriss geben.«
»Scheißviecher«,
brummte Stone. »Möglicherweise.
Geomar hat weitere 6 davon aufs Eis gesetzt und alle haben sich kopfüber hineingebohrt. 2 andere Exemplare wurden auf eine Sedimentschicht gesetzt, die kein Hydrat enthielt, und sie taten gar nichts. Sie fraßen nichts und sie bohrten nicht. Weitere 2 setzte man auf Sediment, das zwar kein Hydrat enthielt, aber über einer Gasblase lag. Sie bohrten nicht, verhielten sich jedoch deutlich unruhiger.
Was ist mit denen, die sich ins Eis gefressen haben?
Sie sind tot.
Und wie tief kamen sie?
Bis auf einen haben sich alle zur Gasblase durchgeschlagen. Johansson sah Stone an, der ihn unter zusammengezogenen Brauen musterte. Aber das lässt nur bedingt Rückschlüsse auf ihr Verhalten in freier Natur zu. Am Kontinentalhang sind die Hydratschichten über den Gasblasen Dutzende bis Hunderte von Metern dick. Die Schichten im Simulator messen eben mal 2 Meter. Bormann schätzt, dass keiner der Würmer tiefer als 3 bis 4 Meter kommen würde, aber das ist unter den gegebenen Umständen kaum zu verifizieren.
»Warum sterben die Würmer eigentlich?«,
fragte Whistendahl.
»Sie brauchen Sauerstoff.
Und der wird in dem engen Loch knapp.«
»Aber andere Würmer bohren sich doch auch in Böden«,
warf Skaugen ein. Dann fügte er mit einem Grinsen hinzu:
»Sie sehen, wir haben uns ein bisschen schlau gemacht, um nicht wie vollkommene Idioten vor Ihnen zu sitzen.«
Johansson grinste zurück. Skaugen war nach seinem Geschmack.
»Solche Tiere wühlen sich ins Sediment«, sagte er. »Und Sediment ist locker. Darin ist reichlich Sauerstoff vorhanden. Und außerdem gräbt kaum ein Tier so tief. Methanhydrat dagegen ist, als ob sie in Beton vorstoßen. Irgendwann werden sie ersticken.«
»Verstehe. Sind Ihnen sonst Tiere bekannt, die sich so verhalten? Selbstmordkandidaten?«
»Ist es denn Selbstmord?«
Johansson zuckte die Achseln.
»Selbstmord setzt eine Absicht voraus. Würmer tragen sich nicht mit Absichten. Sie sind auf ihr Verhalten konditioniert. Gibt es überhaupt Tiere, die Suizid begehen?«
»Klar gibt es Tiere, die sowas tun«, sagte Stone. »Die verdammten Lemminge stürzen sich ins Meer.«
»Tun sie nicht«, sagte Lund.
»Natürlich tun sie das.«
Lund legte ihm die Hand auf den Unterarm. »Du vergleichst Äpfel mit Birnen, Clifford. Man hat längere Zeit angenommen, Lemminge begingen kollektiven Suizid, weil es schick klang. Dann hat man sich die Sache nochmal näher angesehen und festgestellt, dass sie einfach bescheuert sind.«
»Bescheuert?«
Stone sah Johansson an.
»Dr. Johansson, halten Sie es für eine gängige wissenschaftliche Erklärung, ein Tier als bescheuert zu bezeichnen?«
»Sie sind bescheuert«, fuhr Lund ungerührt fort. »Wie auch Menschen bescheuert sind, wenn sie im Pulk auftreten. Die vorderen Lemminge sehen durchaus, dass da eine Klippe ist, aber von hinten wird gedrängelt wie bei einem Popkonzert. Sie schubsen einander so lange ins Meer, bis der Zug zur Ruhe gekommen ist.«
Whistendahl sagte: »Es gibt schon Tiere, die sich opfern. Altruismus ist das wohl.«
»Ja, aber Altruismus ergibt immer einen Sinn«, erwiderte Johansson. »Bienen nehmen in Kauf, nach dem Stich zu sterben, weil der Stich dem Schutz des Volkes dient, beziehungsweise der Königin.
Es lässt sich also keine irgend geartete Absicht im Verhalten der Würmer erkennen.«
»Nein,